NDR Info. Das Forum.
Deutsche sind pünktlich, Frauen können nicht einparken und Banker sind unmoralisch. Keiner will Schubladen im Kopf haben, doch die kleinste Information über einen Menschen genügt und wir ziehen sofort eine auf. Die Forschung zeigt, wir können gar nicht anders. Schon im Gehirn von Dreijährigen entstehen diese Schubladen des Denkens. Ohne sie können wir gar nicht leben, sagen Sozialpsychologen. Warum ist das so? Wie entstehen Vorurteile und Klischees? Und wie steht es um die vermeintlich größere Offenheit der Netzgeneration? Auf Einladung von NDR Info und der Körber-Stiftung diskutierten darüber Professor Juliane Degner von der Universität Hamburg, Holger Geißler vom Meinungsforschungsinstitut YouGov und Jan Schippmann, Redakteur vom YouTube-Magazin Hyperbole. Die Moderation hatte NDR Info-Redakteurin Ulrike Heckmann.
Gewisse Vorurteile hat jeder Mensch, sonst könnte er nicht mal Koffer packen. Das hat Sir Peter Ustinov einmal gesagt. Und er hat auch ein Buch geschrieben über den, Zitat, womöglich größten Schurken in der Geschichte von uns Menschen, eben das Vorurteil. Und der Titel seines Buches, Achtung, Vorurteile. Vorurteile beenden jedes Gespräch. Sie sind schwerer zu spalten als Atome. Das hat Albert Einstein gesagt. Also, Frau Degner, Vorurteile, Klischees, Stereotype, was ist was?
Wenn wir von einem Vorurteil sprechen, sprechen wir schlicht und einfach von einer Bewertung einer Person oder einer Gruppe, die sich ausschließlich darauf bezieht, dass es diese Gruppe gibt. Ja, also eine Kategorienzugehörigkeit und eben nicht durch das Individuum, ne, Eigenschaften der Einzelperson getrieben wird. Ob das positiv oder negativ ist, das ist für Verarbeitungsprozesse im Gehirn oder im Kopf erstmal vollkommen irrelevant.
Erzählen Sie uns, wann fängt es an, schon bei Kindern, bei kleinsten Kindern, habe ich gehört, dass sie eben in Kategorien denken. Erzählen Sie uns mehr.
Wenn Kinder Sprache erlernen, was sie dabei lernen, ist kategorisieren. Ja, also wir lernen, wir nehmen verschiedene Objekte wahr und wir packen da Wortlabel drauf und dann werden wir korrigiert. Wenn ein kleines Kind zum Beispiel, das sieht da ein sich bewegendes Tier, Kategorie Nummer 1, und das hat 4 Beine und einen Schwanz und Ohren, und dann sagt das Kind Wow Wow und dann erfährt es ja richtig und dann sieht es ein zweites Objekt, das hat Ähnlichkeit, und dann sagt es wieder Wow Wow und erfährt, nee, das ist eine Miau. Das heißt, Kinder bilden Kategorien relativ früh und versuchen dann parallel herauszufinden, was gehört da rein? Das heißt, es scheint also erstmal wichtiger zu sein, zu sehen, welche Gruppen gibt es, und dann rauszufinden, worin unterscheiden die sich. Bei Geschlecht lernen sie es relativ schnell, weil wir da sehr viel Wert drauf legen, weil wir damit unter auch sehr deutliche Antworten geben. Mädchen machen das nicht, Jungs heulen nicht, Jungs spielen mit Eisenbahn und Mädchen mit Puppen, da sind wir relativ direkt. Bei anderen sozialen Gruppen sind wir nicht direkt. Da benutzen wir selten Techniken, um den Kindern etwas zu lehren, aber die Kinder beobachten, wie wir uns verhalten. Und aus diesem Verhalten erschließen sie, Moment, die da mit denen ist was. Da muss ich mal genauer gucken. Ah, das ist offensichtlich eine Gruppe, der man nicht vertrauen kann. Oder das ist eine Gruppe, der man vertrauen kann.
Interessant fand ich den Hinweis, Sie haben so eine Internetseite ja auch mit verschiedenen Fragen aus der Sozialpsychologie, wo man sich sein Wissen testen kann mit vorgegebenen Antworten, was ist richtig, woran lernen Kinder eigentlich von Erwachsenen am meisten? Und da war die richtige Antwort, sie erlernen eigentlich das Denken in Vorurteilen, in Klischees, von nonverbalem Verhalten von Erwachsenen.
Es gibt kaum Familien, zumindest nicht die Mehrheiten angehören, die zu Hause sitzen und sagen, heute, mein liebes Kind, reden wir mal über Gruppe so und so und ich sag dir, was ich von denen halte. Das passiert eigentlich nicht. Bei Geschlecht vielleicht ein bisschen, aber ansonsten ist es eher selten. Außer wenn es extreme Einstellungen sind.
Ich beziehe Herrn Schippmann gerade mal ein. Sie haben mir gesagt, wenn man anfängt nachzudenken und über dieses Thema, dann fallen einem immer mehr Sachen auf. Das Beispiel mit, man steigt in den Bus und es sitzt da ein Schwarzer neben einem und man merkt dann, dass Menschen plötzlich ihr Verhalten ändern.
Ja, ich glaube, dass viele dieser Verhaltensweisen einfach unterbewusst sind. Also ich glaube, dass die liberalsten Menschen, die sich selber überhaupt nicht vorurteilsbehaftet einschätzen würden, dann unterbewusst dann sich denken, oh, da kommt was Fremdes, jetzt passe ich dann vielleicht doch mal auf meine Tasche irgendwie oder so.
Oder zieh das Kind an mich.
Das kann vielleicht doch komplett so ablaufen, dass man es gar nicht mitbekommt.
Herr Geißler, Sie beschäftigen sich auch seit, wie Sie sagen, vielen Jahren mit Vorurteilen. Sagen, das ist ein total spannendes Thema und sind jetzt ja in der Meinungs- und Marktforschung. Ja. Was sind denn typische Vorurteile, denen Sie begegnen in Ihrem Beruf?
Als Markt- und Meinungsforscher? Mhm. Ich glaube, viel resistenter als dieses Thema Markt- und Meinungsforscher ist noch das Klischee des Psychologen. Das kennt, also kennt wahrscheinlich auch jeder, so dieses klassische, oh, du bist Psychologe, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage.
Das heißt, Sie erfahren selbst in Ihrem Beruf Vorurteile, aber fragen,
ja
Sie,
normal oder so,
fragen genau. Sie nicht eigentlich mit Umfragen auch Vorurteile ab?
Ja, und total.
Stereotype?
Ja klar, das ist ja nun auch ein wesentliches Wesen von Umfragen, dass wir sowas tun. Wir haben so eine ganz schöne Studie gemacht, die fällt mir da immer wieder ein, wo wir einfach gefragt haben, jetzt bezogen auf Europa, was ist denn das Land quasi, wo die Leute am härtesten arbeiten oder wo sie am faulsten sind oder wo sie am bestechlichsten sind. Und bei solchen Fragestellungen kommen die Klischees en masse. Also es ist wirklich ganz wunderbar.
Und wo wird am härtesten gearbeitet, wo sind Sie am faulsten?
Ja, natürlich hier. Das ist ganz interessant.
Jetzt wollen wir wissen, wo sind Sie am faulsten?
In Griechenland. Also meint zumindest relativ viele Europäer. Das ist tatsächlich ganz erstaunlich. Und gerade wenn man sich anschaut, hardworking. Wir haben ja in Deutschland wirklich im Vergleich zu anderen Ländern in Europa echt viel Urlaub. Viele Urlaubstage und trotzdem stehen wir da ganz weit oben.
Also ich entnehme dem Lachen im Publikum mal, dass keiner glaubt, dass es wirklich so ist. Es werden Vorurteile abgefragt, wo wir denken, das kann nicht stimmen.
Genau.
Also eine Mehrheit zumindest. Wer jetzt unterschwellig genau das auch sagen würde, das können wir ja nicht rausfinden. Aber was sind solche Umfragen wert, mit denen Sie letztendlich nur Klischees abrufen oder Vorurteile?
Also bei YouGov machen wir Online-Umfragen. Meistens. Das heißt, wir haben letztendlich nicht dieses Problem, was man zum Beispiel bei persönlichen Interviews oder bei telefonischen Interviews haben, dass da immer noch eine Person im Raum ist, der man gegenüber diese Meinung äußern muss, sondern man äußert es erstmal auf digitalem Wege der Maschine sozusagen. Das ist sehr anonym. Das heißt, diese Vorurteile bilden sich auch tatsächlich relativ gut ab. Wir haben in dem Buch Wir Deutschen ticken, hatten wir auch diese Frage gestellt.
Was Sie mit herausgegeben haben,
mit dem Christoph Drosser zusammen von der Zeit, genau. Da haben wir eben auch dieses klassische Thema aufgegriffen aus den Bewerbungsgesprächen. Wen lade ich denn ein zum Bewerbungsgespräch? Es gibt ja immer wieder so Beispiele, oder wem vermiete ich die Wohnung? Dem Sven Becker oder dem Dimitri Ivanov oder dem Ergül Gen oder wie auch immer. Und auch da schon, wenn man die Leute fragt, bilden sich diese Vorteile ganz wunderbar ab. Also ich frage, ob ich das wunderbar finde, aber sie bilden sich ab. Und es gibt Riesenunterschiede eben zwischen Dimitri und Sven.
Jan Schippmann, Sie arbeiten ja auch mit Klischees, hinterfragen Vorurteile. Woran arbeiten Sie gerade? Welches Klischee wollen Sie hinterfragen?
Das nächste, was gefilmt werden wird, ist Frag einen Bauern. Also wir rufen dazu auf, Fragen zu stellen an unsere User. Und die Fragen kommen nicht von uns. Was eine meiner Lieblingsfolgen ist, frag einen Obdachlosen. Das fand ich tatsächlich persönlich auch sehr lehrreich, weil es Fragen waren, da haben wir einen Aufschnitt zu, stinken eigentlich alle Obdachlosen? Warum ist das so? Können sie sich nicht mal waschen? Und dann sagt er, ja, das Problem ist, dass da zum Beispiel auch Zehen abfaulen, wenn ich auf der Straße lebe, und dann riecht das. Und dann ist man vielleicht an einem Punkt, wo man sich denkt, oh, das ist vielleicht ein bisschen von oben herab gesagt, wenn ich mit so einer Wertung ankomme, und dann höre ich auf einmal, das hat einen sehr, sehr ernsten Grund, dass es manchmal so ist. Und, ja.
Sie machen das ja mit realen Personen, also es sind keine Schauspieler, die dann einen Obdachlosen spielen, sondern sie müssen jemanden finden, der bereit ist, vor die Kamera zu treten. Wie schwer ist das?
Kommt immer drauf an.
Wie machen Sie das? Gehen Sie rum und sprechen Menschen an? Oder?
Also erstmal ist es ja, manchmal kommen Leute auf uns zu und sagen, ich habe eine bipolare Störung, ich würde da gerne Aufklärung zu betreiben, das ist der einfachste Punkt, und dann sagen wir, klar, wenn das passt, machen wir das gerne. Manchmal kommen Wünsche von Usern, die sagen, frag doch mal jemanden mit einem Down-Syndrom. Aber manchmal muss man auch wirklich lange suchen und fragen, ob da vielleicht jemand Lust hat oder ob er sich dazu traut und diese Überwindung hat. Zum Beispiel hatten wir Frage eine Übergewichtige. Also so viel Mut zu haben, sich dahin zu stellen und sich teilweise auch echt fiesen Fragen zu stellen, das hat nicht jeder.
Sie versuchen ja in sozialen Netzwerken Menschen direkt zu erreichen, indem sie sich in die Netzwerke begeben und dort auch ihre Videos zeigen, produzieren. Also dieses Frag ein Klischee beispielsweise und auch Informesser, glaube ich, beides über Facebook zu kriegen. Die Netzgeneration, um diesen Begriff nochmal zu wählen, ist die wirklich kritischer? Wir haben ja auch uns vorher unterhalten und da haben Sie mir gesagt, also eigentlich lebt da jeder in seiner Blase.
Das ist ein ganz großes Problem für Social Media. Es gibt den Begriff der Filterblasen, den kann ich mal kurz erzählen, dass es an und für sich nicht schlecht ist, wenn man zum Beispiel online sehr gerne Videos von Hunden guckt und immer Videos von Hunden liked, dann kriegt man jede Menge neue Bilder und Videos von Hunden reingespielt. Und wenn da jetzt auf einmal ein Auto kommt, dann denkt man sich, was soll ich mit dem Auto in meinem Newsfeed? Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Das Problem ist, das Gleiche passiert auch, wenn man Nachrichten konsumiert und wenn man immer nur Artikel liked, die vielleicht dem rechten oder auch dem linken Spektrum zugeordnet sind, dann kriegt man immer nur Artikel dieser Art in seinen Newsfeed bei Facebook gespült. Und dann informiert man sich nicht mehr wirklich breitflächig, sondern man bekommt das serviert, was man lesen möchte. Und das führt zu einer Meinungsisolation.
Also,
kurz nachfragen, ist das wirklich so neu? Also ich meine, bevor wir das Internet haben, haben wir ja auch unsere Zeitungen nach Passung ausgewählt, ob die unserer politischen Orientierung entsprechen oder nicht. Und wenn ich eine besonders linke Zeitung lese, dann lese ich da vollkommen was anderes, als wenn ich eine konservative oder eine rechte Zeitung lese.
Das gehört und zur Meinungsfreiheit
Und ich diskutiere ja auch am liebsten mit Leuten, die meiner Meinung sind. Fühlt sich ja viel besser an. Das heißt, wir kriegen zwar mehr Informationen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob die stärker gefiltert ist wirklich.
Also Herr Schippmann hat mir erzählt im Vorgespräch, ich zitiere das jetzt nochmal, weil es mich einfach so verblüfft hat, wir sind die Generation, die so gut wie noch nie zuvor eine andere vernetzt ist, aber trotzdem findet wenig Austausch statt. Und da
das ist natürlich. Also zum Beispiel ein großer Unterschied, der dazu angemerkt werden muss, ist, dass man früher selber rausgegangen ist und sich das Medium ausgesucht hat, was man konsumiert hat. Zum Beispiel, ich gucke jetzt um 8 Uhr die Tagesschau. Oder ich gehe jetzt zum Bahnhofskiosk und hole mir die Taz. Und mittlerweile ist es beim Facebook-Algorithmus oder im Facebook-Feed so, man bekommt Inhalte praktisch zugespült. Damit überprüft man aber dann nicht, wie man es im besten Falle sonst gemacht hätte, die Instanz, sondern man bekommt aus ganz vielen verschiedenen Quellen Meldungen zugespült. Dann sind wir bei den Fake News, bei unseriösen Portalen, die sich genau darauf eingeschossen haben, Leute die Meinung zu servieren. Ja, der Konsument erwartet, dass die Nachrichten zu ihm kommen. Und viele sind sich über diese Mechanismen gar nicht bewusst.
Haben Sie den Anspruch, mit Ihren Formaten, die man findet auf Hyperbol, Vorurteile aus der Welt zu räumen?
Ja.
Glauben Sie, dass das gelingt?
Ich glaube, dass es gelingt, ja. Es wird nicht bei jedem gelingen. Aber ich meine, man hat ja die direkte Reaktion in den Kommentarspalten. Da muss man nochmal differenzieren zwischen Informer und Frage ein Klischee.
Müssen wir jetzt nicht im Detail, also Sie glauben ja, dass wir schaffen das, Vorurteile aus der Welt zu haben. Frau Wegner, wie schafft man Vorurteile aus der Welt?
Nee, können wir nicht. Das ist Quatsch. Also wäre schön, wäre ideal. Aber dann würden wir faktisch nicht viel schaffen. Also wir würden irgendwie in der ersten sozialen Interaktion des Tages hängen bleiben, wenn wir so damit beschäftigt werden, herauszufinden, wie diese individuelle Person da tickt und was wir von der zu erwarten haben, dass wir erstmal nichts anderes mehr machen können. Das heißt, prinzipiell haben soziale Kategorien und die Informationen, die sind sehr funktional. Wenn ich weiß, vor mir steht eine Person, die ist alt oder jung, zum Beispiel, dann kann ich mein Wissen abgreifen, was weiß ich über alte Menschen, was weiß ich über junge Menschen. Und es ist in der Hinsicht funktional, weil es erlaubt uns zu handeln und zu entscheiden. Und meistens haben wir erstmal davon keinen Nachteil. Ja, wenn ein Nachteil, dann hat das meistens die andere Person, aber wir haben den erstmal nicht. Wir haben vielleicht manchmal eine Chance verpasst, aber das erfahren wir ja dann gar nicht, ne, wenn wir einen guten Kandidatin nicht eingestellt haben. So, das heißt, wir brauchen das erstmal. Wenn wir jetzt anfangen zu sagen, wir dürfen dieses Wissen nicht mehr nutzen, kommen wir nicht weit. Und wir sind dann ständig in diesem Prozess, oh mein Gott, Klischee oder nicht? Sie haben vorhin dieses Beispiel von einer dunkelhäutigen Person im Bus genannt. Vielleicht ist Ihnen dann auch aufgefallen, wie oft es passiert, dass die Leute erst gucken, nicht starren. Aber er will doch nicht weggucken, sonst denkt er, du hast was gegen ihn.
So. Und die Leute, auch bei Polizisten übrigens. Ich habe nichts falsch gemacht, Mist, jetzt guckst du ihn jetzt aber nicht so an.
Ne? Und dann fangen die an zu überlegen, wie verhalte ich mich jetzt richtig? Aber faktisch ist diese Unsicherheit schon erstmal dadurch getriggert, dass ich diese Person kategorisiert habe. Und ich kann mich nicht mehr so verhalten, als hätte ich die Kategorie nicht wahrgenommen. Das können wir nicht. Und wir sind sehr verwirrt. Und was häufig daraus resultiert ist, dann vermeide ich den Kontakt lieber ganz und gar. Dann kann ich nämlich die Unsicherheit vermeiden.
Gibt es denn Menschen, Herr Geißler, die keine Vorurteile haben?
Es ist ja schon nicht schlecht, wenn ich es reflektieren kann.
Genau.
Das ist ja, wäre ja schon mal toll. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Frage ein Klischee dann tatsächlich Nutzen macht. Wobei bei mir
das,
so
was ein, was ich eben meinte. Also man hat ein Beispiel und anhand dieses Beispiels lenkt man so den Blick auf andere Sachen.
Ja, wobei, da gibt es ja einen Effekt, der dann durchaus gefährlich ist. Der ist mir nämlich aufgefallen bei dem jungen Flüchtling, der befragt wird zum Thema, sind denn alle Flüchtlinge Schmarotzer? Und da fängt dann nämlich das an, dass ich sage, ja, der ist doch ganz anders. Das ist auch nochmal so ein Effekt, wo ich dann im Moment sage, da habt ihr aber einen rausgegriffen und hier vor die Kamera gepackt.
Der das ist dann das alte Klischee von der Lügenpresse und so.
Ja, genau. Ja. Und du kannst das ja immer auch umdeuten. Ja. Also, und das ist so ein bisschen, finde ich, von daher ist eigentlich vielleicht wirklich diese Kombination auch ganz schön, auf der einen Seite zu sagen, wie ist das denn repräsentativ? Also, wie ist das bei vielen oder bei allen idealerweise? Ja. Und auf der anderen Seite eben diese Einzelfälle, die natürlich schon zum Nachdenken anregen. Und natürlich in dem Moment, wenn tatsächlich auch wirklich überzeugende Argumente geliefert werden oder emotional sozusagen, was in eine ganz andere Richtung läuft, als ich es erwarte, kann es zumindest helfen, sich der ganzen Situation bewusst zu machen.
Also,
und das Vorurteil in dem Moment auch vielleicht mal ja, wirklich zu reflektieren. Zu sagen, oh, könnte sein, dass ich da gerade auf dem falschen Pfad bin. Aber ich glaube, wir würden uns selbst kasteien und selbst kastrieren, wenn wir vom Prinzip her sagen würden, wir versuchen das, um alles in der Welt zu vermeiden.
Ja, man würde ja auch vor allen Dingen von sich selber erstmal sagen, ich schaffe jetzt die negativen Vorurteile ab. Also Vorurteile können ja auch positiv im Sinn sein. Ich habe da eine Story, die mir da immer einfällt. Ich habe in einer Party mit irgendjemandem geredet, der hat einen Klamottenladen. Der meinte, als nächstes, da will ich aber einen Asiaten einstellen. Die sind so modern und so hip. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das ist jetzt positiver Rassismus. Und er meinte, danke.
Aber also ich bin auch da sehr vorsichtig, denn so positive Stereotype können extreme negative Komponenten haben. Also wenn wir überlegen, welche Qualifikationen wir Frauen besonders zusprechen. Ja? Die sind besonders fürsorglich und warm und herzlich. Und die haben anderen Führungsstil. So, und dann kommt eine Frau, die hat den Führungsstil genau wie ein Mann. Und die gilt dann als Bitch, als Zicke, weil sie nämlich dem Vorurteil, dem Stereotyp des positiven Weiblichen nicht entspricht. Und das gleiche Verhalten wird auf einmal extrem negativ bewertet, weil es nicht in unsere Rollenvorstellungen passt. Ne? Also auch ein negatives Stereotyp kann echt Vorteile haben. Wenn ich zu einer Techniker sage, der Kopierer ist kaputt, können Sie mir den reparieren? Ja, bestätige ich erstmal negatives Stereotyp um inkompetente Frauen, aber mein Kopierer ist repariert. Hat für mich erstmal einen Vorteil. Und also nicht nur Frauen, ne? Aber wir nutzen sowas ja aus. Aber was Sie gerade gesagt haben, ist eine ganz wichtige Komponente, wenn ich lerne, zu verstehen, dass die einfach da sind, dass ich als Mitglied meiner Gesellschaft gelernt habe, wie Gesellschaft mit sozialen Gruppen umgeht, dass ich das auch offen annehme und sage, ich finde es blöd, dass wir rassistisch sind, aber ich habe es leider so gelernt und ich muss lernen, das anzunehmen als einen Teil meines ganz normalen Alltags und dann, immer dann, wenn es um Verhalten geht, kann ich denken, was ich will, aber wenn es um Verhalten geht, lernen, diese Pause zu machen, zu überlegen, was hat gerade mein Urteil was war das? War das eine Intuition? Und wenn es eine Intuition war, wo kam die her? Hat die was damit zu tun, dass ich gelernt habe, dass Männer so sind, Frauen so sind, Alte so sind, Junge und so weiter oder so fort? Oder hat es was damit zu tun, dass diese Person sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält? Das wird mich immer noch nicht dazu bringen, dass ich immer fair bin. Leider funktionieren wir eben nicht so einfach. Aber immer dann, wenn es um was geht, und zwar nicht nur für uns, sondern vor allen Dingen für die andere Person, wenn ich da schaffe, diese Pause einzubauen und mir erlaube, auch einzusehen, Moment mal, vielleicht habe ich da letzte Woche falsch geurteilt. Das passiert mir nicht nochmal. Ja, also wenn ich auch so mit so ein bisschen Schuldgefühl lerne umzugehen, dann habe ich eine Chance.
Ja, das ist ein Idealbild, was Sie jetzt skizzieren. Wem fällt es am schwersten, dem zu entsprechen? Anders gefragt, wer neigt am ehesten zum Denken in Klischees, Vorurteilen?
Wenn Ihnen das Denken insgesamt schwerfällt?
Nein. Nein, 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 da muss ich ganz, ganz, ganz deutlich widersprechen, weil das ist auch so.
Aber es ist auch bei Vorurteilen, von daher, Ja, ich habe das jetzt politisch
also
gemeint.
Also ich übersetze es jetzt mal.
Nein, dann eben auch emotional. Nicht. Ja, ja. Also es gibt so Studien, die zeigen, ne, Leute mit geringerer Bildung und geringerem Intelligenzquotienten, die sind in der Tat eher dazu geneigt, gegenüber bestimmten Minoritäten negativer zu reagieren, negative Äußerungen. Also rassistische Einstellungen sind zum Beispiel mit dem Bildungsniveau assoziiert. Und da hat auch Psychologie lange versucht zu erklären, woran liegt es? Naja, der Horizont, der ist geringere Erfahrung und so. Und deshalb. Und dann zeigt sich aber, dass eigentlich dieser Prozess des Negativurteilens über andere Gruppen, der ist unabhängig von der Intelligenz. Intelligente Leute, die haben nur was gegen andere Gruppen. Also ich zum Beispiel habe was gegen Konservative.
Vorurteile zu haben, ist auch keine Frage der Bildung, sondern...
Bestimmte Vorurteile, ja, aber das hat nichts mit der Bildung an sich und dem Inhalt der Bildung zu tun, sondern der Ähnlichkeit zu einer Gruppe, mit bestimmter Bildung.
Ganz, nennen an der Stelle nochmal ein ganz interessantes Beispiel, was ich auch auf bei diesem Test, den Sie online stehen haben, Frau Degner, was mit Fragen aus der Sozialpsychologie, wo man erfährt, dass viele Menschen dazu neigen, gerade kleinen Gruppen, also Minoritäten, eher negative Zuschreibungen zu geben. Das Beispiel der Lehrerin, die Kinder beurteilen soll in ihrer Klasse, dass sie einer Anna meinetwegen sagt, sie zieht anderen Kindern an den Haaren, aber bei Aische, sie ist aggressiv, also dass dann pauschaler geurteilt wird und bei dem Kind mit deutschem Namen mehr differenziert wird, wo sprachlich auch Dinge passieren, die uns gar nicht so bewusst sind, anknüpfend daran, es ist keine Frage der Bildung, ob man Vorurteile hat oder nicht, sondern vieles passiert unbewusst, also das als Ergänzung nur zu dem Punkt.
Also wenn wir lernen über andere, zum Beispiel aus den Medien, dann haben wir einen Aufmerksamkeitsfokus. Ne? Unser Gehirn sagt uns, was ist wichtig und was ist nicht so wichtig. Wo sollten wir zuerst hingucken? Und da haben zwei Informationen einen Vorteil, was selten ist und was negativ ist. Ne? Da kommt unsere Aufmerksamkeit. Wenn das zusammenkommt, dann kriegt das extra Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich von kleinen Gruppen erfahre, ne, Minoritäten und von seltenem Verhalten, negativem Verhalten am besten noch, dann merke ich mir das besonders gut. Das spielt natürlich in den Medien eine Rolle, denn was hat Nachrichtenwert? Ja, also wenn ein Migrant zum Beispiel jemanden verprügelt hat, negatives Verhalten, hat das Nachrichtenwert. Wenn der einfach nur einkaufen war, hat das keinen Nachrichtenwert. Das heißt, ne, wir hören natürlich mehr negative Informationen und immer dann, wenn es eine Minorität angeht, ist es wahrscheinlicher, dass die Zugehörigkeit zu der Gruppe genannt wird. Ich lese selten, Deutscher verprügelt Ehefrau.
Das kann man auch wiederum umkehren. Wenn, mittlerweile ist es so, dass man, wenn online steht, irgendwie Mann verprügelt Ehefrau, dann sind die Kommentarspalten voll davon, dass sie sagen, ja, nennt doch die Nationalität, schreibt doch mal, wer es war.
Genau, aber dann immer. Das ist halt, ne? Also das ist genau der Punkt. Da muss ich mich zwar fragen, ist das relevant, wo der herkam, aber dann muss ich auch immer schreiben, deutscher Mann verprügelt Ehefrau. Und das passiert natürlich aber nicht.
Weil wieder medienübergreifend.
Ist ja keine Nachrichten,
das
ist ja
so.
Normalität. Der zwei... tut mir leid, missverständlich ausgedrückt, aber Sie wissen, wie ich das meine. Der zweite Punkt ist tatsächlich, wie wir Sachen beschreiben. Und da gibt es einen ganz klassischen Bias, also eine Verzerrung, wie wir Sachen repräsentieren. Ne? Wenn etwas stereotypkonform ist, dann neigen wir dazu, abstrakte Sprache zu benutzen. Also zum Beispiel solche Eigenschaftszuschreibungen. Frauen sind fürsorglich. Wenn es aber etwas untypisch ist, also für Männer beispielsweise, die sich um Kinder kümmern, dann mache ich das recht konkret. Dann sage ich, der Mann holt seine Kinder von der Kita ab. So, und das mache ich meistens nicht bewusst, sondern das mache ich einfach, weil, ne, also so denke ich dann eben, ne, das eine ist typisch, da brauche ich keine Kontextinformationen geben, das andere ist eher untypisch, da gebe ich Kontextinformationen und erlaube sofort, bei dem einen Exemplar wegzuerklären, ja, wenn ich da ein bisschen weiter drüber nachdenke, warum der das macht. Ja, also gibt ja verschiedene Gründe, warum so untypisches Verhalten gezeigt werden. Das Spannende ist aber auch, wenn wir so hören, schließen wir auch genau das. Das heißt, wir lernen neue Stereotype auch auf genau die gleiche Art und Weise. Das heißt, wenn wir eben so abstrakte Informationen repräsentiert bekommen, schließen wir stärker darauf, dass nicht nur das Individuum jetzt gerade so ist, sondern schon immer so war, immer so sein wird und dass auch die Gruppe so ist. Bei konkreten Verhalten machen wir das nicht, weil da erlauben wir, dass die Situation determiniert, warum sich eine Person zu verhalten hat. Und das ist etwas, was, wenn ich Zeitung lese oder welche anderen Kanäle auch, ich immer wieder wahrnehme, weil, das ist mir sehr, sehr wichtig, Medienschaffende sind ganz normale Menschen. Die machen genau das Gleiche, was wir anderen auch machen. Und wenn sie das nicht extra lernen, dann woher sollen sie wissen, dass sie zum Beispiel darauf achten müssen, wie abstrakt oder konkret sie etwas beschreiben, welche Label sie nutzen? Und ich erlebe ganz oft so Aha-Momente mit Journalistinnen und Journalisten. Ich denke, ja, achtet mal nächstens drauf.
Was muss sich verändern, damit wir anders mit Vorurteilen umgehen, uns bewusster sind, dass wir Vorurteile haben? Und die Frage gebe ich an alle, aber vielleicht erstmal an Sie, Herr Geißler. Was muss sich da ändern? Ich denke auch wirklich an Ihre Branche jetzt gerade. Ich habe ja gefragt, können Meinungsumfragen mit dazu beitragen, ja, auch Vorurteile zu entlarven, zu hinterfragen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Finde ich nicht so einfach. Also erstmal genau dieser Nutzen von Meinungsforschung, ja, von vielen Politikern wird er ja schon aktiv genutzt auch. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, mal was die Bundeskanzlerin informiert sich permanent über die Stimmung in der Bevölkerung. Andere auch. Und ich glaube, das ist schon mal wichtig. Also gerade wenn wir wieder dieses Thema Flüchtlingskrise haben, wo wir ja immer wieder auch nicht nur von YouGov, auch von anderen Instituten die gleichen Fragen gestellt wurden und nicht so ein Seismograf quasi an der Öffentlichkeit habe und so ein bisschen mitkriegt, wo kippen Stimmungen. Kann ich, glaube ich, habe ich den ersten Schritt, um auch von Seiten der Politik tatsächlich gegenzusteuern. Von daher, glaube ich, ist da schon vieles. Jetzt könnte ich es pauschal sagen, die Welt wäre besser, wenn es mehr Meinungsforschung gäbe. Da fehlen mir jetzt die Argumente. Ich würde nicht den Hebel bei meiner Profession da sehen. Also ich finde, es gibt immer wieder tolle Sachen. Ich finde zum Beispiel Frag ein Klischee, zumindest einige Beiträge super. Ich finde ganz toll jetzt diese Initiative, wo man jungen Abiturienten quasi ein freies Interrail-Ticket geben soll, dass sie vom Prinzip her, nachdem sie ihre Schule gemacht haben, die Möglichkeit haben, mal durch Europa zu fahren. Das könnte positive Effekte auf Europa haben. Und solche Dinge gibt es ja immer wieder. Allein auch solche Abende, also ne, sich das dem Thema bewusst zu machen. Wir haben überhaupt noch nicht darüber gesprochen, dass es ja auch letztendlich so zum Thema Gruppenbildung an der einen oder anderen Stelle gar nicht so schlecht ist, wenn ich ein paar Vorurteile habe. Gucken Sie sich mal den Bereich Fußball ein, Fußballvereine, ne? Das ist ja vom Prinzip her ganz vieles. Wenn ich Fan von dem bin, dann sind die Fans der anderen aber total doof. Hat zumindest für die In-Group-Kohärenz auch was Positives. Von daher glaube ich, tun wir gut daran, wenn die Politik und wir, die einen gewissen gesellschaftlichen Impact vielleicht haben, irgendwie dazu anregen, das zu reflektieren. Kann man auch sicherlich noch mehr machen, aber vielleicht nicht einfach nur so verteufeln, so du bist böse, weil du hast Vorurteile.
Mhm. Klischees, sind die auch so eine Art Kit der Gesellschaft, Frau Degner?
Ja, klar. Klar. Natürlich. Also wenn ich sage, na, du weißt ja, wie die sind und wie oft hört man diesen Nebensatz in Gesprächen, oder wenn wir sagen, na so ein typischer, dann habe ich sofort Verständnis geschafft. Dann brauche ich erstmal nicht mehr weiterreden, weil ich weiß, wir haben uns richtig verstanden und können wir uns um andere Sachen kümmern.
Nochmal nur zum Verständnis, ab wann wird es denn unangenehm oder ab wann sollten wir aufpassen?
Wenn ich nicht als Individuum behandelt werde, dann finde ich das an sich schon erstmal unangenehm, ne? Weil wir alle legen Wert auf unsere Individualität und wenn mir jemand gewisse Sachen nicht zutraut, weil ich bestimmtes Geschlecht, Alter, Identität, was auch immer habe, finde ich das unangenehm so und dann muss ich dagegen kämpfen. Das ist immer dann, wenn die andere Person einen Nachteil hat, der nicht immer ersichtlich ist, ne? Das ist für uns sehr schwer. Gerade wenn ich Majoritätsmitglied bin, kann ich mir das oft nicht vorstellen, verstehe ich auch eigene Privilegien sehr schlecht. So, und das ist nicht so einfach, über den eigenen Tellerrand rauszugucken. Und deshalb muss man tatsächlich lernen und es ist anstrengend. Und ich mache diesen Beruf seit ein paar Jahren, mir gelingt das nicht immer. Da sind wir Menschen so schlecht drin, wir machen ja keine Fehler. Also die anderen, ja, die machen wahnsinnig viel Fehler, aber wir selber nicht. Wir rechtfertigen unser Verhalten und das hat dann immer was mit der anderen Person zu tun. Das zu lernen ist sehr schwer, aber das sehe ich als den einzigen Weg, den ich als Individuum habe. Als Gesellschaft sehe ich dann noch ganz andere Wege. Wenn wir schaffen, Gesellschaft so zu gestalten, dass Statusunterschiede nicht mehr existieren, wenn wir nicht Männern mehr Geld bezahlen als Frauen, obwohl die den gleichen Kram machen, ja, oder Ossis, Wessis mehr als Ossis, oder also da gibt es ja unwahrscheinlich viel gesellschaftliche Diskriminierung, institutionale Diskriminierung. Wenn wir die abschaffen, dann kommen wir langfristig in mehreren Generationen auch nicht mehr auf den Gedanken, rechtfertigen zu müssen, warum Männer eigentlich mehr kriegen als Frauen, weil es diesen Unterschied nicht mehr gibt.
In der Reihe Das Forum hörten Sie eine Diskussion zur Frage, warum brauchen wir Schubladen im Kopf? Auf Einladung von NDR Info und der Körber Stiftung diskutierten die Sozialpsychologin Professor Juliane Degner, Der Meinungsforscher Holger Geißler und der Journalist Jan Schippmann. Die Moderation hatte NDR Info-Redakteurin Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.